Ja, liebe Cleantech, liebe PropTech-Freunde, ich bin's mal wieder, Thomas Gablitter, hier vom Podcast Impact Insider. Wir haben heute mal wieder eine sehr spannende Gästin hier zu Gast im Podcast. Das ist die Dr. Lena Reis von Dresden Sommer. Wir werden aber gleich nochmal tiefer auf Dresden Sommer zu sprechen kommen und über das Thema, was wir heute besprechen wollen. Aber zuerst wie immer eine kurze Vorstellung des Gastes, Gastgästin, das kannst du sagen. Lena, vielen Dank, dass du heute dir Zeit genommen hast für uns, für den Podcast. Und ganz kurz zu dir, aber auch gerne auch ein bisschen ausführlicher. Wer bist du? Woher kommst du? Und was machst du bei Dresden Sommer?
Ja, danke dir, Thomas. Ich freue mich, heute hier zu sein. Vielen Dank dafür. Ich bin gespannt, was uns alles erwartet, an Themen und an Fragen, die du stellen wirst. Zu meiner Person, ich komme aus einem wunderschönen kleinen Dörfchen und es heißt Nanz-Dietschweiler. Ist vielleicht auch mal interessant, das zu hören. Liegt nicht weit entfernt von Rammstein, was wiederum der ein oder andere aus amerikanischen Gefilden kennt. Und auch nicht weit entfernt von Kaiserslautern. Und da schlägt auch mein Herz, der Betzeberg, der Betzebesch, wie man hier so schön sagt. Hat auch was mit meinen Hobbys zu tun. Da findet man mich immer mal wieder. An sich bin ich aber vor allem beruflich in Frankfurt unterwegs. Auch national, ne? Deutschland, Hamburg, München und so weiter. Aber auch international in Rom hatten wir schon teilweise Projekte. Und das, was ich eigentlich mache, ist ein kleines Startup innerhalb Dresden Sommers aufzubauen. Das heißt, ich baue dieses neue Geschäftsmodell Health and Wellbeing auf, was aus meiner Produktion heraus stammt. Da sind wir jetzt zwar schon thematisch ein bisschen bei Dresden Sommer, aber warum erzähle ich dir das? Weil es eben aus der Promotion heraus stammt, weil ich da eine Methodik entwickelt habe, wie wir Wohlbefinden messen können. Und das habe ich nebenberuflich gemacht. Während meiner Zeit als Bauamtsleiterin im schönen Zweibrücken. Ist auch ein nettes Städtchen. Und ja, war bei einzelnen Stationen, wie zum Beispiel der Fraport AG, mal im Kapazitätsmanagement. Ich habe ganz klassisch im Architekturbüro gearbeitet. Ich bin von Haus aus Architektin, habe dann in der Stadtentwicklung promoviert. Ich habe auch mal eine Bauzeichnerlehre gemacht, anderthalb, 2 Jahre. Das war ganz am Anfang nach dem Abitur in Kaiserslautern. Ja, und so hat sich das jetzt alles ergeben, dass wir heute uns bei Dresden Sommer befinden.
Sehr schön, sehr schön. Da bist du ja gut aufgehoben bei Dresden Sommer, wie ich Dresden Sommer schon seit Jahren kenne, auch hier im Team hier aus Berlin. Da wird ja auch Gründergeist gefördert. Deswegen finde ich ganz spannend, dass du erwähnt hast, dass das quasi ein Startup ist innerhalb von Dresden Sommer. Ja, das heißt, wo man sich noch ein bisschen ausleben kann und Neues generieren kann. Sag mal nochmal ganz kurz ein paar Worte nochmal. Wie ist das aufgestellt bei Dresden Sommer? Ist das eine Unit? Ist das ein Geschäftsbereich? Ist das vollkommen unabhängig als Gesellschaft oder ist es Teil von Dresden Sommer, um das ein bisschen besser einzuordnen?
Ja, also grundsätzlich befinden wir uns da in den Kompetenzen. Das heißt, es ist eine Kompetenz, die innerhalb Dresden Sommers wachsen darf. Das ist ein kleines Team. Wir sind jetzt insgesamt 8 Personen. Vor meiner Zeit bei Dreso habe ich das schon in meiner Selbstständigkeit aufgebaut. 2,5 Jahre, da waren wir zu zweit und jetzt sind wir eben 8. Es macht richtig viel Spaß und was das Tolle eben bei Dreso ist, du hattest es ja schon angedeutet, ist eben, dass Dresden Sommer für mich so ein bisschen, und ich bin jetzt seit anderthalb Jahren dabei, so zwei Parts hat. Das eine ist so das innovative, kreative und freiheitsliebende und das andere ist so dieses erfahrene und bodenständige, was wir zum Beispiel im Projektmanagement und der Projektsteuerung sehen. Und beide Komponenten kann Dreso vereinen und das freut mich und da kann ich mich wiederum entfalten und dann sprechen wir eben auch über Purpose und ne, Zweckbestimmung und Selbstwirksamkeit und deswegen macht mir das hier so viel Spaß. Ne?
Sehr schön. Dann lass nochmal konkret zum Thema kommen. Wir haben ja im Vorfeld ein bisschen gesprochen, dass es ja im Rahmen von ESG eingeordnet werden kann. Ja, dein Bereich Wellbeing und Gesundheit eben. Aber sag nochmal ganz kurz aus deiner Sicht, wie weit ESG, eben das Thema Nachhaltigkeit, Soziales und eben Governance, jetzt im Kontext jetzt auch von der EU-Richtlinien und auch Bundesregierung, wo die Berichterstattung eine Rolle spielen wird, bei Großunternehmen im ersten Schritt, aber später sozusagen auch alle KMUs und alle Unternehmen, die auch das Thema Bericht erstatten müssen oder auch angehen müssen, ja, also mit Maßnahmen, mit Planung, mit Umsetzung, mit Berichterstattung sozusagen als letzter Bereich. Wie schätzt du aktuell sozusagen das Thema insgesamt ein? Ist die ESG noch wegzudenken oder wird es bleiben? Mein Trend ist ja nicht mehr, weil es ja wirklich auch Regulatorik ist, ja eine Vorgabe ist, die Berichterstattung. Und wie weit spielt das S? Ja, ich ordne deinen Bereich jetzt, ist nicht kein Sozialbereich, aber es ist immer so, man heißt ja eher Social, das wird ja übersetzt in Sozial, aber es passt da eh gar nicht rein. Das ist ja viel weitgreifender. Wie weit ihr euch dort wiederfindet und in welche Rolle das auch in Zukunft spielen wird.
Ja, also du hast absolut recht. Aufgrund der Berichterstattungen und so weiter, ne, was da so alles kommt, ist super wichtig, dass es verstärkt in Sachen auch Social geht. Was wir schon merken, ist, dass es aufgrund der äußeren Rand- und Rahmenbedingungen, die jetzt gerade herrschen, ne, Anfang des Jahres schon auch in Transaktionen, ne, und so weiter, eher zurückhaltendes Verhalten gibt. Und dann merken wir eben auch, Entschuldigung, dann merken wir eben auch, dass Soziales auch gerne mal zumindest mal kurz hinten angestellt wird oder geschoben wird, ne? Das bringt uns natürlich dazu, dass wir im Endeffekt dann Ende des Jahres oder an Ende Anfang nächsten Jahres, wo dann irgendwann, ne, wo wir dann über die Social Taxonomy sprechen und so weiter, es dann verstärkt zu einer Drucksystematik kommt, ne, weil wir dann ja einfach doch jetzt dann doch relativ schnell reagieren müssen, weil wir jetzt lange nichts gemacht haben in Sachen Social. Social lässt sich nicht ausblenden, ja, es kommt immer zusammen mit Environment und G. Und es ist eigentlich auch nicht zu trennen. Und das Interessante, wenn du von ESG sprichst, dann spreche ich immer von Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit ist eben auch die soziale Nachhaltigkeit. Und viele Menschen sprechen, wenn sie von Nachhaltigkeit sprechen, immer von E, also Energie, Environment. Aber Nachhaltigkeit ist eben auch sozial zu betrachten, die soziale Nachhaltigkeit. Und da spielen wir mit unserem Thema mit rein, weil wenn ich von Health and Wellbeing spreche, dann spreche ich jetzt nicht vom Obstkorb, der im Büro steht, sondern oder von der Couch, ja, die da dazugestellt wird, sondern ich spreche wirklich von dem Befinden und der Gesundheit von Menschen, und zwar von dem Kollektiv. Das ist immer ganz wichtig, wovon wir reden. Wir reden also nicht immer nur von einem Individuum, sondern vom Kollektiv, weil das Kollektiv wiederum Impact, also einen Einfluss auf alle hat. Das hat einen Einfluss auf eine Rentenzahlung, das hat Einfluss auf Krankenversicherungszahlungen, je nachdem, wie krank oder gesund wir sind, ne? Oder wie gut wir uns fühlen oder wie vielleicht auch etwas, weil wir uns schlecht fühlen, uns krank macht. Und das wiederum hat einen Impact auf das gesamte Kollektiv. Und dann sprechen wir von Social. Und Health and Wellbeing heißt im Endeffekt Wohlbefinden, Befinden, subjektives Befinden und Gesundheit, eben soziale, mentale und physische Gesundheit des Menschen. Und das kommt zusammen. Aber da reden wir auch über das Sozium, Interaktion innerhalb der Bevölkerung. Ja, also dass wir zum Beispiel das selbstbestimmte Leben von Senioren fördern, indem wir, ne, uns überschneiden und Integration ermöglichen oder eine Vielfältigkeit ermöglichen. Und wie finden wir das zum Beispiel im Bauen wieder? Dass wenn wir, und jetzt rede ich mal hier von so ein bisschen im ländlichen Raum, dass wir, wenn wir Neubaugebiete planen, eben auch Themen einplanen oder Gebäude einplanen, die für die ältere Generation gedacht sind. Ja, dass es wieder eine Vielfältigkeit in verschiedenen Quartieren gibt und es nicht nur eine Art und eine Sorte von Menschen da sozusagen gibt, die da wohnen. Und ich spreche dann zum Beispiel auch immer von einem Wald. Also man muss sich vorstellen, im Wald steht ja auch nicht nur, stehen ja nicht nur Buchen, sondern da gibt es unterschiedlichste Arten, die da wachsen. Und erst wenn das eine Vielfältigkeit hat, dann wird es nachhaltig gesund. Und so ist es in der sozialen Nachhaltigkeit eben auch. Und wir können in unserem kleinen Rahmen was verändern und machen und damit einen großen Impact auf das Kollektiv schaffen. Und das machen wir.
Sag mal, du hast ja auch schon mal gesagt, der Druck ist noch nicht groß genug, vor allem im Social-Bereich. Im Energiebereich oder im Klimabereich ist der Druck ja von der Gesellschaft schon hoch, ja, wegen Klimawandel, aber das sehe ich eher als Nebenschauplatz, sondern eher die Energiekrise, ja, durch die Energiepreise und so weiter. Dadurch ist ja das Thema Nachhaltigkeit und Unabhängigkeit von Gas und Öl ja ins Gespräch gekommen. Und viele haben eben auf erneuerbare Energien gesetzt. Ja. Wenn ich hier in Berlin mich umschaue, oder in großen Städten, ist ja vor allem auch im Startup-Bereich oder im Gründerbereich, ist ja das ganze Thema PV, ja, Anlagen, Wärmepumpen ja Riesenthema, ja, weil da auch ein Riesenmarkt zu holen ist, ja, auch viel Geld zu verdienen ist, ja, weil der Staat eben das Thema subventioniert, ja, durch Umlagen, durch Förderung, durch Gesetze, durch die Steuermaßnahmen. Im Social-Bereich ist es ja nicht so. Und wer soll das bezahlen? Ja? Bei Dresden Sommer kommt ihr ja aus dem Gebäude, aus dem Baubereich, aus dem Immobilienbereich. Ja? Und die Immobilieneigentümer und vor allem die Neubau, Herren oder die Bauherren sind schon genervt von den hohen Kosten, ja, die sie durch Lieferketten und so weiter, durch Kosten, Zinsen stemmen müssen. Jetzt sollen sie sich auch noch mit Social beschäftigen.
Ja, also es geht nicht ohne, ne? Und wir merken schon einen gewissen Trend, ne? Das merken wir schon. Also es startet schon, was das S-Thema betrifft. Zum Beispiel in der Art und Weise, dass Investoren nur noch investieren, wenn die neuen Projektentwicklungen auch alle drei Punkte sozusagen abdecken, E, S und G, ne? Ist natürlich in der G-Variante nochmal schwierig bei Immobilien. Da geht es wirklich um Subunternehmen, ne? Um Baustellen und so weiter. Das ist nochmal was anderes. Aber gerade E und S muss damit abgedeckt werden. Aktuell sehen wir da verstärkten Trend, ne, den wir wahrnehmen. Und der Druck, glaube ich, das ist so wie mit allem. Das kennst du ja. Es gibt immer so eine Parabel, ne? Also es ist erstmal so, okay, dann muss irgendwann der Schmerz so groß, weil irgendwie gar nichts gemacht wird, dass es dann wiederum Themen gibt und Gesetzesvorlagen und Richtlinien und Taxonomies, die im Endeffekt dann das wieder verstärkt fördern, um das dann wieder hochzubringen, dann wird vielleicht dann eh wieder ein bisschen weniger werden, wie auch immer, ne? Also da sehen wir schon, dass es da auch Möglichkeiten gibt und das sehen wir in Zukunft auch. Und ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, wirklich jetzt auch schon darüber nachzudenken und es zu starten, weil wenn wir über Projektentwicklungen sprechen zum Beispiel, da machen wir jetzt die Planung für in, zum Beispiel haben wir ein Projekt, das geht 10 Jahre, in 10 Jahren, in 10 Jahren, da brauchen wir gar nicht mehr drüber reden, da ist es gesetzt. Social, ne?
Ja, sag mal, Lena, weil das ist ein spannendes Thema Neubau, was ja aktuell ein bisschen ins Stocken geraten ist durch bestimmte Außenfaktoren. Aber auch bei E ist ja Sanierung ein Riesenthema. Ja, weil bei Bestand sozusagen ist bei Immobilien, macht ja 90% der Immobilien aus, ist Bestand. Welche Rolle spielt das bei Social? Ja? Wenn ich sozusagen eine Immobilie jetzt saniere, muss ich ja energetisch sanieren. Ja? Aber muss ich auch Social sanieren, ja, also sozusagen muss ich eben generationenfreundlich machen, übergreifen, altersgerecht, kindergerecht, wie auch immer, oder es spielt auch noch keine Rolle bei Sanierung, weil das wird ja aktuell stark gefördert eben, ne?
Ja, total spielt das eine Rolle. Also das ist das Refurbishment, von dem wir sprechen, ne, dann immer. Und das ist genau da involviert oder integriert, indem wir dann sagen, zum Beispiel Erdgeschossflächen. Jetzt haben wir zum Beispiel in Frankfurt, ne, große Wolkenkratzer, Büros, Bürogebäude, die dann teilweise auf den Markt gehen, verkauft werden, refurbished werden, um sie dann wieder zu verkaufen oder zu vermieten. Und wir haben da ganz stark das Thema in der Erdgeschossfläche. Also wie können wir in der Erdgeschossfläche einen sozialen Einfluss auf das gesamte Quartier ziehen? Wie ist das möglich? Und da merken wir dann schon, dass wir davon immer ausgehen, was gibt es denn eigentlich für einen Mangel in dem Quartier? Wie können wir denn einen sozialen Mangel ausgleichen über ein Gebäude oder eine Nutzung in dem Gebäude, damit sich das gegenseitig sozusagen befruchtet? Wie ist das möglich? Und da machen wir schon Analysen, die wir fahren. Wir schauen uns Statistiken an, ne? Soziodemografische Daten. Und da merkt man, dass das eben zusammengeht und dass es ein Teil des Refurbishments wird. Ne? Oder es gibt ja auch viele Property Companies, die damit werben, dass in ihren Büros oder in ihren Gebäuden es besonders hoch, das Wellbeing besonders hoch ist. Ne? Um sich natürlich abzusetzen von vielen anderen, ne, also ein USP zu generieren. Und im Moment geht das noch, das funktioniert. Und damit auch einen höheren Mietzins zu erreichen. Und das wissen wir, wenn wir oder das Gebäude in Wellbeing und Gesundheit höher eingestuft wird, dann kannst du bis zu 5% höheren Mietzins erreichen. Nur mit diesem Part. Ne? Also die
Ja.
Wirtschaftlichkeit geht nicht ohne. Es geht schon in die gleichen Richtungen. Und wenn wir darüber reden, jetzt noch einen letzten Satz, lass mir den noch
Gerne.
zugestehen, ist sozusagen, wenn du auf der Mieterseite bist und dann der Eigentümer bist, dann kannst du dem Eigentümer sagen, hey, der Eigentümer sagt, ich habe ein ganz besonderes, tolles Gebäude, weil das ist besonders Wellbeing und das, was ich entwickelt habe, diese messbare Methodik Wohlbefinden zu messen eben, ist ein Wellbeing-Score. Das heißt, ich kann es das nachweisen, dass meine Immobilie einen besonders hohen Wellbeing-Score hat. Und das basiert auf wissenschaftlichen Studien. So, dann sagt der Mieter wiederum, ja gut, aber was bringt mir das denn im Endeffekt? Ja, was bringt es dem Mieter? Das ist nämlich auch das, was wir nachweisen können, dass wenn die beiden zusammenkommen und wir die beraten zusammenbringen und sagen, hey, wir bringen eure beiden Bedürfnisse gemeinsam zusammen, dann haben wir eine bis zu 20% höhere Produktivität bei den Mitarbeitenden, ja, einen bis zu 10% höheren Identifikations ein Zugehörigkeitsgefühl des Mitarbeitenden zum Unternehmen und viele weitere Positiveffekte, die sich aufgrund von Wohlbefinden und Gesundheit dann auf den Mieter übertragen.
Ja, aber
Ja, und
dann
das ist halt
sprichst du auch nicht
spannend.
mehr Klasse Office an. Ne? Das ist nicht ummünzbar so hundertprozentig im Wohnbereich. Ne? Durch Mietpreisbremse etc. kann man damit nicht argumentieren, dass man eben durch Wellbeing mehr Mietrendite erwirtschaften kann, vor allem in Städten nicht mit Mietpreisbremse. Ne?
Ja, also im Residential-Bereich, da sehen wir es verstärkt in der Investorenorganisation, ne, dass die das mit aussprechen, dass es ein S auch geben muss,
Okay.
sonst wird dann auch das Geld nicht fließend im Endeffekt oder investiert, ne?
Okay. Eine andere Zwischenfrage mal, um nochmal auf Wohnen zu kommen, auch in Großstädten vor allem. Siehst du möbliertes Wohnen, temporäres Wohnen als Social an? Ja, gegenläufig. Man sieht ja in Städten wie Berlin, dass eben, ich muss mal ein bisschen ins Unreine
Ja.
sprechen, 50% schon der Mietwohnungen in Berlin möbliertes Wohnen sind, ja, sozusagen, um die Mietpreisbremse auszuhebeln. Ist das Social oder wirkt das eben dem Thema entgegen, ja? Dass man sagt, eben man
Ja.
geht eben bestimmte soziale Richtlinien, ja, die extra gemacht worden sind, um eben social zu sein in einer Großstadt, und dann sagt man, es gibt dann Lücken.
Ja, das ist absolut richtig, ne? Also, was man natürlich damit auch macht, ist, dass es zum Beispiel gar keine Community-Entwicklung gibt, ne?
Ja.
Also, es wird sich ja keine Zusammenkünfte geben, wenn einer mal kurzzeitig, ne, und dann wieder weg und so. Das wird dann alles sehr, also das zerschneidet im Endeffekt diese gesamte Gesellschaft und Community, die Bevölkerung an sich. Zum Beispiel haben wir gerade ein Projekt in Berlin auch. Da geht es darum, dass es multikulturell eigentlich von der Bevölkerungs- oder von der Art der Bevölkerung in diesem Quartier sehr multikulturell zugeht. Und dann geht es darum, wie kann dieses Wohnprojekt positiv auf diese Multikulturalität einwirken? Wie geht es? Wie können die zusammenkommen? Gibt es vielleicht auch Vereinsräumlichkeiten für verschiedene Treffen, ne, zur Integration oder diese, dass sie sich aus unterschiedlichsten Ländern zusammenfinden können, dass man eine gewisse Aufmerksamkeit, eine Achtsamkeit sieht, ne, wie ist jede Kultur irgendwie aufgebaut, dass man eine gewisse Transparenz schafft, dass man sich kennenlernt, dass man, ne, solche Themen. Und das kann man im Wohnen durchaus sehr gut integrieren. Und das ist bei temporären Themen eben nicht der Fall, ne?
Genauso. Aber das war nur so eine Zwischenfrage, weil ich das spannend finde, hier aus Sicht sozusagen eines Berliners, ja, oder eines Berlin Zugezogenen, ja, das ist jetzt gar nicht Kernthema. Sag mal nochmal zur Messung von ESG und vor allem von Social. Ich meine, es gibt ja das Greenwashing, ja, wo man sagt, eben, es wird eben quasi grün dargestellt, ohne dass es wirklich ist, ja, vor allem für die Berichte, um die schöner darzustellen. Ist es im Social auch so, und wie kann man das vielleicht durch Technologie umgehen? Weil ich kenne es ja aus dem Immobilienbereich, ja, dass eben Daten, 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 ja, das Wichtigste sind. Wenn ich auf Daten zugreifen kann und die analysieren kann, sind die Ergebnisse auch, wenn ich die dann veröffentliche, auch in Echtzeit abrufbar. Ja. Vor allem im Energiebereich oder im Bereich eben Heizung und so weiter, weil was ich gut kenne im Smart Building Bereich, ist das im Social Bereich, ESG Bereich auch so, dass es eben Hard Facts gibt, die ich messen kann mit bestimmten Technologien. Und ja, welche sind das?
Ja, im Moment machen wir das so, dass wir, also natürlich gibt es KPIs, nach denen wir das messen können, inwieweit es überhaupt einen Social Impact gibt. Ja? Und da sprechen wir eben über das Kollektiv, jetzt nicht unbedingt über Wellbeing eines Mieters, ja, sondern da sprechen wir wirklich über das Kollektiv im Quartier, zum Beispiel in der Stadt. Was habe ich als Unternehmen oder auch als Immobilie, ne, oder als Unternehmensstruktur, welchen Impact habe ich auf das soziale Leben, das soziale Gefüge? Jetzt bleibe ich mal bei der einen Ebene direkt um mich drumherum. Es gibt ja noch andere Ebenen, ne, so weitergehende und weiterführende. Und das kann man immer messen aus der wissenschaftlichen Brille heraus. Das heißt, auch das machen wir auch, ne, wenn wir über Health and Wellbeing sprechen, reden wir immer über Messungen. Wir reden nicht von Esoterik, sondern wir reden von Wissenschaft. Wir messen das an den Menschen selbst über Befragungen, Verhaltensanalysen, verschiedenste Methoden, auch über Raummessungen. Wo fühlen wir uns eher sicher? Wo fühlen wir uns weniger sicher? Wo werden eher kriminelle Tätigkeiten stattfinden? Wo weniger aufgrund der Architektur, ne, der Stadtarchitektur? Und das können wir über eine Software messen. Und all das bringen wir zusammen über ein KPI, der einmal vorher gemessen wird. Dann wird es eine Veränderung geben, eine Umsetzung. Wir begleiten das im Endeffekt und dann messen wir es danach nochmal. Und wenn wir das jährlich messen, dann können wir schon auch sehen, okay, wie viel besser sind wir wieder geworden, ne? Hat es noch einen weiteren Impact? Wo müssen wir vielleicht, wo immer noch ein Mangel herrscht, nochmal da verstärkt reingehen, ne? Das kann man durchaus messen, das geht.
Sag mal, um das bisschen weiterzuspinnen technologisch, weil wir auch im Tech-Format sind, ja. Und wie weit sind man jetzt, man kann das Negative sehen von Überwachung von Kameras, ja, und von KI. Man kann aber auch das Positive sehen, dass bestimmte Messalgorithmen, ja, über Kameras, über KI, in Gebäuden, aber auch die Menschen an sich messen können, wie glücklich, wie gesund sind sie. Ja, ich meine, wenn man so weiterdenkt, die Smartwatch von Apple und Co., ja, die ja sozusagen fanatische Sportler jeden Tag misst, wie gesund sie sind, ja. Aber sowas könnte man ja auch nutzen, um den Mitarbeitern quasi eine Technologie an die Hand zu geben, ja, wirklich ans Handgelenk, ja, um sozusagen deren Wellbeing, deren Gesundheit ja zu messen im Kontext der Gebäude, des Social, oder? Wäre das nicht
Ja, es ist total, ehrlich gesagt, ist das, da schlägt mir schon wieder das Herz hoch, weil ich das einfach mega cool finde. Ja, ich finde es das super, dass es in die Richtung geht. Und wir entwickeln das auch gerade, weil durch diesen Wellbeing-Score zum Beispiel, ne, da nehmen wir Wellbeing-Parameter im Subjektiven auf, also für jeden Menschen. Was wir daraus lernen ist, wie oder mit welchen Kategorien fühlt sich eigentlich ein 63-Jähriger, der in einer Anwaltskanzlei arbeitet, wie wohl fühlt er sich mit welchen Kategorien, ne? Und wie wird der sich verhalten in verschiedenen Räumlichkeiten? Finde ich mega spannend. Das können wir digitalisieren und dann zusammen bringen mit der Sensorik oder der Gebäudeautomation, die es in den Immobilien gibt, ne? Wenn die anfangen, miteinander zu sprechen, und dann reden wir so ein bisschen über, ich sage es jetzt einfach mal raus, über Tinder für Immobilien, ja? Welcher Nutzer passt denn zu welchem Gebäude? Und da kannst du wischen und sagen, hier, der passt und der passt nicht. So. Und wenn die zwei anfangen, miteinander zu reden, dann wird es auch großen Impact auf Energie zum Beispiel, Energiethemen haben. Ich war letztens auf dem Heuer-Dialog in München. Da hat mir eine Professorin, Niemand, glaube ich, heißt sie, hat gesagt, ja, wir machen alles für die Gebäude, dass die besonders ne, und super energieeffizient und keine Ahnung. Und aber die große Unbekannte ist immer der Nutzer. Also die Nutzerin an sich ist immer die Person, die im Endeffekt das ganze System einmal komplett umschmeißt. Ja, da kann ich mir noch so viele Gedanken machen. So, und genau da greife ich dann wiederum an, dass ich sage, ja, das Nutzerverhalten, lass uns das doch digitalisieren. Lass uns das doch messen. Ne? Um wie viel Uhr ist wann, welche Person an welchem Ort? Sind abends um 6 noch so viele Personen im Gebäude, ja, auf 5 verschiedenen Stockwerken? Lass uns doch überlegen, ob wir die nicht einmal informieren und sagen, gehst du bitte runter ins zweite, trefft euch alle da, dann kann ich das dritte, vierte, fünfte Geschoss schon runterfahren für die Nacht. Ja? Energieeinsparung. Ich kann es aber halt auch anders machen. Ne? Das sind Themen, da sehe ich das schon so verstärkt. Und wir natürlich spinnen wir manchmal auch ein bisschen rum. Und genau sowas, was du gesagt hast, kann ich einem eigentlich über ein Kamerabild sehen, wie der sich eigentlich fühlt gerade. Ich habe früher so ein Computerspiel gespielt, das hieß Theme Park. Ich weiß nicht, ob du das kennst, da hat man so einen Erlebnispark aufgebaut. Das ist
Okay.
sehr cool. Und da hast du mal gesehen, wie die Menschen in diesem Erlebnispark rumlaufen und die hatten immer so eine Sprechblase über dem Kopf.
Okay.
Und in dieser Sprechblase war immer irgendein Icon, was für was gestanden hat. Also hat er Durst, hat er Hunger, braucht er eine Bank zum Ausruhen und so weiter. Und das war in Echtzeit. Und jetzt stellt sich mal einer vor, wir hätten das irgendwie, ne, im öffentlichen oder auch in Büros, dass wir wissen immer schon in dem Moment, wo der vorbeigeht, anhand von äußeren Symptomen, was der eigentlich braucht.
Da ist ja, muss man einfach zugeben, das Smartphone und die Smartwatch ja perfekt, weil ich brauche keine Zusatzsensorik, sondern die Geräte haben ja alle Sensorik, die ich brauche, um das darzustellen, was du gerade erwähnt hast. Ja? Und ich sage einfach, ich weiß im Gebäude, welcher Person wo sich befindet. Ja? Wenn er es zulässt, wenn er es sperrt, dann darf ich auf Datenschutz
Ja,
zugreifen,
natürlich.
das ist klar. Und die Smartwatch, die ja immer mehr Sensorik-Daten ja liefert. Ja? Jetzt sogar über
Total.
Blutwerte, da hatten jetzt bald die neuen Smartwatches, die wirklich auch die Blutwerte darstellen können, ja, ist einfach gigantisch, was dadurch für die Gesundheitsbranche möglich sein wird. Ja, da muss man auch aufpassen, wie man Datenschutz, aber auch für deinen Bereich, für das Wellbeing sozusagen im Wohn- und Arbeitsbereich. Ja, weil du brauchst keine teure Sensoren ins Gebäude zu bringen, wie Kamera, AI, sondern Smartphones und Smartwatches sind einfach da. Oder nehmen wir mein Smartphones sind da, ja. Smartphones wachsen stark und das könnte, da kann man, da können die Gebäude mit Menschen und die Menschen mit Technologie sprechen.
Ja, also total gut. Und was wir auch gemacht haben, was wir in verschiedenen Projekten gemacht haben, sind Stressmessungen am Körper. Ne, das spielt damit hinein, weil du jetzt gerade die Smartwatch erwähnt hast. Wir haben Puls gemessen und den Hautwiderstand am Finger. Und dadurch kann man sehen, ne, wie stark ist zum Beispiel eine Schweißbildung oder das sind verschiedenste Stresssymptome. Puls ist sehr stark, sehr direkt reagierend. Ne, wie verändert sich das über eine gewisse Journey, über eine Employee Journey, über eine Customer Journey, was auch immer? Wir haben das an einem Airport gemacht. Wie verändert sich das aufgrund der Gegebenheiten, aufgrund der Aktionen, die dieser Mensch gerade macht? Ne? Und da ist natürlich, wenn du so eine Smartwatch hast, die gibt ja sekundenweise raus, was du gerade für einen Puls hast. Ne? Und wenn man dann super gestresst ist, kann natürlich auch helfen, eine Gebäude oder ein Raum sich beruhigend auf dich, ne, auf dich zu wirken.
Ich glaube auch in Verbindung mit den Tools, die es gibt, wie wir machen ja gerade die Auszeichnung per Zoom, ja, aber auch per Teams, aber auch sowas wie Slack, Asana, wo die Leute immer mehr miteinander digital kommunizieren, könnte man solche Daten ad hoc abfragen, wie fühlst du dich gerade? Ja, mach sozusagen von Sternchen 1 bis 5 und sowas könnte man da sofort messen, was ja möglich ist, was vorher gar nicht im, wenn jetzt haben wir, sag ich mal, Hybrid-Office, ja, als Standard geworden langsam eben, ja. Früher als nur im Büro war das schwierig möglich, aber jetzt nutzen ja die Menschen einfach digitale Tools für die Arbeit täglich. Das könnte man auch sehr gut integrieren. Wie du sagst, aus der Sozialwissenschaft, Befragung, kann man einmal pro Jahr machen oder ad hoc quasi mehrmals pro Tag über solche Tools sehen, ne?
Ja, das haben wir auch schon drin, dass wir so über eine App gehen, ne? Dass wir sagen, hey, du kriegst eine Push-Nachricht morgens, wenn du irgendwo unterwegs bist, ob du jetzt die S-Bahn betrittst oder ich weiß nicht, ne, gerade an der Bushaltestelle stehst oder mit dem Auto unterwegs bist, kriegst eine kleine Push-Nachricht, hey, wie fühlst du dich gerade oder womit bist du denn unterwegs und was stört dich denn im Moment gerade, ne? Das ist ja immer so was, was ist denn die Verbesserung dessen, was stört dich gerade und was würdest du vorschlagen, wäre jetzt besser für dich, ne? Und aus diesen, und dann immer so eine Frage, ne, zwischendrin mal einspielen und daraus kannst du natürlich die Daten generieren und das macht es nochmal ein bisschen eher, also spielerisch, ne? Das ist auch wieder das Thema Gamification.
Wollte auch gerade sagen, Gamification, genau. Und dass man da Daten abfragen kann, die spielerisch sind und kein Muss quasi, jetzt muss ich in der Umfrage teilnehmen. Aber jeder ist
So ist
erstmal
es.
per se gegen Umfragen, ja, wenn irgendwie ein Forschungsinstitut kommt, ich hätte mal 20 Fragen an Sie, haben Sie kurz Zeit? Nö. Ja,
Nee.
wenn ich aber ad hoc eine Frage stelle mit einem Klick, dann ist es eher wahrscheinlich, dass die Leute mitmachen. Ja? Also mehr mal
Ja.
kleine Fragen als über einen Kurzzeitraum hunderte von Fragen. Ja, ne?
Ja, wobei ich sagen muss, ich glaube, wenn man mal eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben hat und dann weiß man, also ich sage nicht mehr nein, wenn mich einer fragt, weil ich weiß, wie schwer es ist, auf der anderen Seite Teilnehmerin zu finden. Ja. Bin ein leichtes Opfer, ich sage immer ja.
Bist ja nicht bestraft, aber bist ja gesegnet mit deiner Doktorarbeit, hast eben Erfahrung gemacht mit wissenschaftlichen Arbeiten und
Ja.
da sag mal nochmal kurz aus deiner Sicht, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, was wünschst du dir von der Politik, von der Gesellschaft, von der Wirtschaft, um das Thema S in ESG sehr stark nach vorne zu bringen in den nächsten 3 bis 5 Jahren.
Also ich wünsche mir echt eine Einstellungsänderung. Ich glaube, jeder macht es in seinem eigenen individuellen Bekanntenkreis, ne, in seinem kleinen Kreis um sich herum, dass er gewisse soziale Faktoren oder eine Moral und so weiter auch einsetzt und lebt, ne. Mir fehlt es manchmal im beruflichen Kontext, dass das geht dann flöten, so wie man so schön sagt, ja, und der wirtschaftliche Aspekt überlagert sozusagen diesen sozialen Aspekt, was ja alle in uns steckt, ja in uns sozial zu verhalten. So. Und das würde ich mir wünschen, dass es in Zukunft einfach bei der eigenen Einstellung zu uns selbst stärker verankert wird, auch im beruflichen Umfeld. Das wäre wirklich was, was ich ganz besonders wichtig finden würde, dass das kommt. Ich will gar nicht sagen, ne? Wirtschaftlichkeit gehört immer dazu. Ich bin fein damit. Ökonomie, das ist das, was uns den Wohlstand sichert, das ist das, was uns alle auch mit interessiert, ist gut. Das ist sehr gut. Es heißt aber nicht, dass das gegen soziale Themen sind, sondern die gehen Hand in Hand. Und dieses Verständnis, dafür werbe ich ständig, ja. Also haben wir zum Beispiel auch bei dem ULI Health Leader Network, da bin ich mit drin. Das ist so ein Gesundheitsnetzwerk und Wohlbefinden und soziale Gerechtigkeitsnetzwerk. Das kommt aus dem ULI America, also Urban Land Institute, für die, die es nicht kennen. Da wird es, ist es in der Dachorganisation. Und die sind zum Beispiel dieses Jahr zum ersten Mal in Berlin in Deutschland unterwegs. Und haben da Interesse dran, welche Community, wie sind es, wie geht ihr mit Affordable Housing um, ne? Wie macht ihr das alles? Da merkt man, okay, es kommt ja schon von international und die haben keine EU-Taxonomie. Ja? Die
Ja.
machen das einfach aus sich heraus. Und
Ja.
will jetzt nicht sagen, dass es da kulturelle, dass die jetzt besonders so sind oder besonders, das möchte ich gar nicht sagen, die Schubladen möchte ich gar nicht öffnen. Aber man merkt es, dass es international Bewegungen gibt und die zu uns kommen und sich das ansehen. Wie macht ihr das? Na, und also das würde ich mir wünschen, dass es bei jedem Einzelnen auch mit in den beruflichen Kontext getragen wird.
Schön. Was ich immer gern zum Schluss immer meine Gäste frage, auch an dich, sozusagen als Inhouse-Gründerin, ja, als Entrepreneur, was man immer so gerne sagt, was ihr gerade sucht, Mitarbeiter oder Partnerschaften oder gesagt, Kunden, wie auch immer, kannst du gerne mal sagen. Aber wir haben ja im Vorfeld auch besprochen, vor dem Podcast, dass vor allem die jungen Menschen, ja, die sich einen Arbeitgeber suchen, ein Unternehmen suchen, immer mehr auf das Thema Purpose achten, ja. Wo sagt, da spielt das Finanzielle nicht mehr vordergründig nur eine Rolle oder geht im Hintergrund, sondern eher ist das Unternehmen eben sozial, nachhaltig, auch digital aufgestellt und hat das Unternehmen einen Purpose, ja, für das ich einstehe als Mitarbeitende, ja, als Kollegin. Siehst du das auch? Und wenn ja, sucht ihr gerade noch Leute oder wie seid ihr gerade in diesem Bereich aufgestellt?
Also generell Treso ist mit Sicherheit über mehrere Stellen haben die ausgeschrieben, ne, zu dem Thema. Also es ist so, dass wir aktuell zum Beispiel in unserem Team, das höre ich sehr oft und das freut mich also wirklich sehr, dass sie sagen, Helena, ich habe das Gefühl, hier kann ich echt selbst wirksam sein. Ja, also hier muss ich auch als Studentin, muss ich hier nicht Kaffee kochen oder so, ja, oder 1000 PPTs machen, sondern ich darf mich als Studentin als Expertin oder als Experte dort mit einbringen. Das ist für mich das beste Lob, was ich eigentlich kriegen kann. Und natürlich suchen wir auch zum Beispiel bei dem Thema Health and Wellbeing ganz stark nach Menschen, die sich selbst einbringen wollen, die ihre Leidenschaft darin sehen, ne, Dinge voranzutreiben, die intrinsisch motiviert sind. Und wir sprechen definitiv damit die junge Generation an. Das merken wir, ne, dass die sich auch vermehrt bewerben. Und wir sind ein super junges Team. Das muss man auch sagen. Ich glaube, die älteste Person ist 39 Jahre alt. Und wir haben alle Bock, in dieselbe Richtung zu laufen. Ne? Und das heißt aber nicht, dass wir alle gleich sind, weil wir bringen ja wieder diese Vielfältigkeit rein. Es sind zum Beispiel jetzt eine Person aus dem Iran bei uns im Team, noch eine aus Afghanistan. Wir haben Italienerinnen dabei. Ne? Es ist so total divers aufgestellt. Und das ist auch so schön, dass wir dieses Soziale auch intern im Team leben. Und dadurch bringen wir das über Selbstwirksamkeit, Purpose, ne? Es hat wie so eine kleine Kultur. Und natürlich, das ist super spannend, wie sich das verändert und wie das für die Generation Z immer wichtiger wird, ne? Wobei das die Ökonomie dennoch nicht hinten ansteht, ne? Muss man schon sagen. Also die fragen schon auch entsprechend das Geld dazu verdienen. Ja.
Nee, vollkommen richtig, kann ich nur zustimmen, sehe ich bei uns genauso im Team, wirklich auch ein junges Team mit sehr Purpose getrieben und alleine mit Geldlocken schafft man nicht mehr, die besten Köpfe zu gewinnen, ja, da muss mehr dahinter stehen, ja, und das finde ich ganz spannend. Also Lena, nochmal vielen Dank für das sehr spannende Gespräch, war sehr gut zu hören, dass das Thema Social bei ESG immer mehr eine Rolle spielt, ja, und ihr da auch aktiv auch mit Dresden Sommer dran arbeitet und mit deinem Team ja als Inhouse-Gründerin, finde ich auch mega spannend. Nochmal vielen Dank, Lena. Ja, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem Impact Insider Podcast. Wie gesagt, bald geht es weiter. Und nochmal vielen Dank, Lena. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Danke dir, bis dann, Thomas. Ciao.